Jesus macht ganz frei, behaupte ich jetzt einmal. Nein, behaupte nicht ich, behauptet die Bibel, Johannes 8, 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein, sagt hier Jesus. Das ist eine wichtige Aussage und auch sehr interessant, weil was gibt Schöneres als frei zu sein, oder? Aber es gibt Leute, die wollen nicht so frei sein. Die brauchen lieber ein Geländer, wo man sich festhalten kann. Leute, die vorausgehen, wo man bloß blindlings nachlaufen kann. Aber das ist eigentlich nicht das, was Jesus vorgehabt hat. Er möchte, dass die Menschheit frei ist, so wie sie ursprünglich geschaffen wurde, mit einem freien Willen, von niemandem unterjocht oder gezwungen zu etwas, völlig frei. Das war schon Adam, er war frei. Sicher, es gab Gott und sie sind miteinander spazieren gegangen, aber Gott hat Adam zu einem freien Menschen gemacht, so wie er selber auch frei war. Und Jesus möchte, dass wir, zumindest die, die an ihn glauben, auch frei sind. Und darum macht er frei. Und er macht wirklich frei, total frei. Nicht bloß irgend so eine komische Freiheit, die man sich einbildet. Er macht wirklich frei. Diese Schriftstelle sagt uns, das ist tatsächlich Gottes verbriefter Wille, dass wir, die Glaubenden, frei sind. So, dann gibt es ein paar Fragen. Wen macht er frei? Wie macht er frei? Fangen wir mal an, mit wen macht er frei? Und ich behaupte, er macht die Menschen frei, die wirklich an ihn glauben. Die, nicht die Religiösen, weil die haben keine Beziehung mit ihm, sondern die wirklich an Jesus glauben, die auf sein Opfer am Kreuz bauen, die ihm voll und ganz vertrauen oder die, die seinen Namen angerufen haben und damit gerettet wurden, wiedergeboren wurden. Die macht er frei, weil die sind in einem Bund mit Jesus, die sind seine Kinder und da hat er dann was zu machen. Ja, würde mit Sicherheit alle anderen auch frei machen, aber ja, die Menschheit hat die freie Entscheidung, an Jesus zu glauben oder nicht. Und wie macht er jetzt das? Jesus macht nicht einfach, jetzt schnippt er mit dem Finger und dann bist du frei, sondern er macht durch die Wahrheit seines Wortes frei. Und zweitens, durch den Geist, den er uns gegeben hat, weil die Schrift sagt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und natürlich gehört auch da dazu, dass der Mensch, der wiedergeborene Christ, auch ein Stück Glauben an den Tag legt. Wenn man es hart sagen würde, dann heißt es Glaubensgehorsam. Allerdings mag ich diesen Begriff Gehorsam nicht gerne benutzen, weil den benutzen die Gesetzlichen so sehr, so gerne. Und das gefällt mir eben nicht. Aber wie gesagt, es nützt auch nichts, wenn jemand zwar sagt, er glaubt, aber er lebt diesen Glauben nicht, dann ist es auch bloß ein Blablabla. Dann ist die wichtigste Frage, von was macht er eigentlich frei? Das ist A und O, weil die Pharisäer haben auch gemeint, ja, wir sind doch frei. Jesus macht frei, erstens einmal von Satans Herrschaft. Ja, und warum von Satans Herrschaft? Weil er von der Macht der Sünde frei macht. Und die Sünde ist das Werkzeug Satans. Dann macht er die Leute frei davon und auch vom religiösen Systemen und von deren ganzen Lügen und auch von fleischlichen Egoismus, von Zweifel, Unglauben, von Rebellion gegen Gott und seine Ordnungen, nicht verwechseln mit dem Gesetz des Mose. Und der Herr macht frei von Dämonen, von Krankheiten, von Armut, einfach von allem Bösen und auch vom Tod. Das hat Jesus gesagt, wenn der Sohn frei macht, den macht er ganz frei. Er macht er wirklich frei. Wenn ich jetzt mal diese Schriftstelle im Kontext anschaue, also Johannes 8, 36, aber ab Vers 32, dann kommt ein bisschen mehr rüber. Er sagt hier, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und sie antworteten ihm, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Er hat hier mit den religiösen Führern dieser Zeit diskutiert, die Vorsitzenden da im Judentum, eigentlich angesehene Leute, freie Leute, keine Sklaven, keine ja, irgendwo Angestellte, Untergeordnete, sondern das ist eigentlich die obere jüdische Gesellschaft. Und dann waren die empört über diese Aussage, dass er sie frei macht. Sie, die ja sowieso gemeint haben, sie sind die freiersten, was überhaupt noch sein kann im Judentum. Aber sie haben gar nicht gemerkt, wie sehr sie selber Gefangene der Sünde und die Gefangenen ihres religiösen Systems waren. Und sie sagen, ja, wir haben keinen Herrn über uns. Wir haben das Gesetz und danach richten wir uns und danach muss sich jeder richten und wir bewachen das. Und wenn jemand sich nicht danach richtet, dann sind wir die, die den züchtigen, die den richten und so weiter. Sie sind doch frei, sie haben doch die Entscheidungsgewalt, haben sie gemeint. Und deshalb haben sie sich daran gestoßen, als Jesus sagte, dass sie frei gemacht werden müssten. Und noch schlimmer, er, Jesus, möchte sie frei machen. Aber Jesus hat von einer ganz anderen Freiheit gesprochen, nicht von der, die sie meinten. Sie haben eine weltliche, irdische Freiheit gemeint und Jesus sprach von einer ganz anderen Freiheit. Und auch als Jesus angefangen hat zu predigen in seiner Heimatstadt in Nazareth, da gab es auch einen Aufruhr, weil er das Wort Gottes aus Jesaja predigte und es dann auf sich bezogen hat, wie in Lukas 4,18 steht. Da sagte Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus hat diese Schriftstelle aus Jesaja auf sich bezogen und das empfanden sie halt auch schon wieder als Frechheit und Anmaßung. Und dann sagte Jesus weiter, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und dann ist erst richtig der Zorn aufgelaufen von diesen ganzen jüdischen Vorsitzenden. Aber er hat den Leuten Freiheit ausgerufen, Freiheit verkündet, ein angenehmes Jahr, ein Jubeljahr. Ein Jubeljahr sagt, jetzt wird alles zurückgegeben, alles wird wiederhergestellt, es ist das Jubeljahr. Und er sagte, jetzt durch mich wird diese Prophezeiung wahr. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Ich mache euch jetzt frei. Wenn ihr an mich glaubt, mache ich euch frei. Jetzt sagt er, ist das Zeitalter der Sklaverei des Gesetzes zu Ende. Ich bringe euch Gnade und Wahrheit und das macht euch frei. Also Jesus ruft die Gefangenen der Sünde zur Freiheit. Die Gefangenen Satans ruft Jesus zur Freiheit. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist auch heute noch gültig. Er ruft immer noch die Gefangenen zur Freiheit. Und durch Jesus ist eine ganz neue Gesetzmäßigkeit ins Spiel gekommen. Nicht mehr das Gesetz des Mose, des Buchstabens, der Werke, sondern ein ganz anderes Gesetz. Der Paulus nennt es das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, sagt er hier in Römer 8,2. Das hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, die Leute vorher waren unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, du bist der Sünder und weil du ein Sünder bist, bist du tot. Du bist der Sklave des Todes. Du hast kein ewiges Leben. Du bist unter der Verdammnis. Du bist ein Sünder. Du bist von Gott getrennt. Du bist eigentlich nichts. Ja, das ist so hart, ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Aber das Neue, das Gesetz des Geistes, das heißt Leben in Christus, das macht frei von diesem alten Gesetz. Und das wollten die jüdischen Führer nicht hören. Weil sie waren ja die Vertreter von dem Gesetz. Na klar, ein anderer, der eigentlich gedacht hat, na, wenn ich bloß das Gesetz da los hätte werden können, das wäre super, der hat es vielleicht eher verstanden und angenommen. Aber die Verfechter dieses Gesetzes, die sind sich natürlich auf Schlips getreten worden. Das ist klar, das hat ihnen nicht ins Konzept gepasst. Aber wir müssen wissen, für uns heute neutestamentliche Christen, eine neue geistliche Gesetzmäßigkeit ist in Kraft gesetzt worden. Die ist jetzt gültig. Und das heißt, das Leben in Christus Jesus. Das heißt, ein Leben im Glauben, in der Verbindung, in der Beziehung mit Jesus, mit unserem himmlischen Vater. Das muss das A und O sein für einen Christen. Da nützt es nichts, wenn du irgendein Buchstaben hin und her wälzt und von mir aus die Bibel auswendig kannst. Wenn du diese Beziehung durch den Geist mit Gott, dem Vater und Jesus nicht hast, dann ist es alles hart und schwer und gesetzlich und führt zu nichts, außer zu Verdammnis. Also wir haben jetzt durch Jesus diese Möglichkeit, in diesem Neuen zu leben. Ja, das heißt, die Schrift sagt einmal, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir haben die Möglichkeit, jetzt in Christus zu leben. Ja, weil in Christus ist das Leben, weil er ist das Leben. Und das ist eine ganz neue, andere Situation. Das ist ein anderer Bund, hat andere Voraussetzungen. Das kannst du mit dem Alten nicht vermischen. Das geht nicht. Das ist wie Wasser und Öl, das kann man nicht vermischen. Das passt nicht. Und darum umdenken, umlernen, das Alte wirklich auch hinten lassen, nicht immer wieder hervorkramen und voll auf das Neue, das Gesetz des Geistes, Leben in Christus setzen. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Außer wir entscheiden uns dafür wieder, dann sind wir aber dumme Leute. Entscheide dich für das Neue, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, dann wird das Glaubensleben eine lebendige Sache. Ja, dann bewegt sich der Geist. Und wenn der Geist in Bewegung kommt, der Heilige Geist und dein Geist zusammen, dann funktioniert es, dann flutscht es, dann fließen die Segnungen und die ganzen Dinge, die du eigentlich weißt, dass du sie haben solltest und vielleicht ein großes Fragezeichen über deinem Kopf hast, warum ist es nicht da? Wenn du unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehst, kann es nicht da sein, ist unmöglich. Aber unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, kann alles zu dir fließen. Wir sind in Christus und damit sind wir geistlich lebendig geworden. Ja, du bist nicht mehr geistlich tot, sondern du bist geistlich lebendig geworden. Er hat dich lebendig gemacht durch die Wiedergeburt, durch die neue Geburt. Ja, weil vorher sind wir mit Christus gestorben, faktisch, weil er für uns gestorben ist, für uns ist gültig. Und mit dem sind wir aber auch wieder auferstanden zum ewigen Leben in der Wiedergeburt. Also denk dran, mit Jesus bin ich der Sünde gestorben. Und darum lebe ich auch nicht mehr unter ihrer Sklaverei. Die Sünde, die war seit Adams Sündenfall in der Welt und hat geherrscht über die Menschen. Und das hat der Menschheit ein Riesenproblem gemacht. Es waren nicht deine sündigen Taten, die das Grundproblem sind, sondern dieser Sündenfall, diese Herrschaft der Sünde, die hat die Menschen in Sklaverei gebracht. Darum hat Jesus gesagt, ich mache euch davon frei. Und das haben diese Pharisäer einfach nicht kapiert, weil das war ein Werkzeug für sie, die Menschen unter Druck zu setzen. Du bist der Sünder und jetzt kriegst du eine drauf. Weil du hast das Gesetz nicht gehalten, dann kriegst du eine drauf. Und selber haben sie es nämlich auch nicht gehalten, das Gesetz. Weil wenn, dann musst du es komplett halten oder gar nicht. Da gibt's nicht halbes Gesetz halten, ist besser wie nur ein Viertel halten oder so. Entweder ganz oder gar nicht. Und wir sind frei davon. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr als Maßstab für unsere Taten ansetzen. Also unsere sündigen Taten sind höchstens Auswirkungen der Sünde, die in der Welt herrscht. Diese Sündennatur, die wir von Adam geerbt haben. Aber davon macht Jesus jeden Glaubenden frei, weil dann dieses Opfer, das er gebracht hat, sein Fleisch- und Blutopfer vom Kreuz, zum Wirken kommt und damit bist du den Sünden gestorben oder abgestorben, sagt der Petrus, und lebst im Neuen. Wenn ich 1. Petrus 2,24 einmal lese, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Streben ihr geheilt worden seid. Also wir sind den Sünden abgestorben. Da ist tot, ja, nicht mehr Pflanze und ein Trieb ist abgestorben. Der ist tot, der wird nichts mehr. Der muss irgendwo aus der Wurzel ein neuer Trieb kommen. Aber ein Trieb, der abgestorben ist, ist abgestorben. Und so sind wir den Sünden abgestorben. Das gehört nicht mehr zu uns. Paulus sagt, wir sind der Sünde gestorben und jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr von ihr beherrschen lassen. Jetzt sind wir frei gemacht. Das ist doch diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft des Evangeliums. Und jetzt sagt der Paulus da im Römer 6, 2 und im Vers 7, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wir sind mit Christus ja gestorben, darum ist es so wichtig zu wissen. Dann bist du gestorben, dann bist du frei von der Sünde. Oder müsste man einen Toten wegen seinen Werken, die er im Leben gebracht hat, noch verurteilen, vor Gericht führen oder so? Wäre doch auch ein Krampf, oder? Darum sagt er, haltet euch der Sünde für tot. Das heißt, du kannst mit dem Toten nichts mehr machen. Der ist tot. Du kannst mit dem Toten nicht mehr dich unterhalten. Du kannst nicht sagen, geh, trinken wir noch eine halbe. Oder du kannst nicht sagen, komm, rauchen wir noch eine Zigarette oder so. Du kannst dem Toten nicht sagen, jetzt gehen wir auf Party. Du kannst mit dem Toten nichts mehr machen, außer dass du ihn ins Grab legst und einschaust oder ins Krematorium bringst. Tod ist tot. Und so sind wir der Sünde tot. Das heißt, die Sünde kann mit uns nichts mehr machen. Die kann mit uns nichts mehr anfangen. Und wenn sie uns anschreit, die Sünde, dann spricht sie zu einem Toten, der nicht mehr reagiert drauf. So knallhart bringt uns die Bibel das. Den Sünden gestorben, abgestorben. Da ist keine Beziehung mehr, keine Verbindung mehr zur Sünde. Ein Toter tut nichts mehr. Und da tut die Sünde, kann uns die Sünde auch nicht mehr verführen und zwingen schon gar nicht mehr. Wir sind für die Sünde tot. Aber wir leben für die Gerechtigkeit. Wir leben für Gott durch Jesus, sagt uns die Bibel. Klipp und klar. Wenn ich jetzt mal lese im Römer Kapitel 6 ab Vers 10. Denn für was er, Jesus, gestorben ist, ist er ein für alle Mal wegen oder für der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er für Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, für Gott aber lebend in Christus Jesus. Halleluja. Also ganz klare Aussage von Paulus. Halte dich der Sünde für tot. Ja, wenn du sagst, dadurch lebe, ja. Aber für die Sünde bist du tot. Die Sünde, wenn dich anschaut, sieht sie, dem kann er nichts mehr anfangen. Die ist tot für mich. Keine Chance. Ich kann mit dem Toten nichts mehr anfangen. Dann schreibt der Paulus weiter, so herrsche nun nicht die Sünde in euren sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also hier sagt er zwar, man kann sündigen, man kann seine Glieder der Sünde zur Verfügung stellen, aber du musst nicht mehr. Die Sünde kann dich nicht mehr dazu zwingen. Du hast die freie Entscheidung, das ist das einzige Problem, sage ich jetzt einmal, das man noch haben kann. Aber die Sünde soll nicht mehr herrschen über dich und dich nicht mehr zwingen, dieses und jenes dumme Ding zu drehen. Und warum, hat er im Vers 14 auch erklärt. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist die Aussage. Weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, kann die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Weil das Gesetz hat uns nämlich in diesen Tod hineingebracht. Das Gesetz hat uns getötet, sagt der Paulus. Und deshalb sind wir mit Christus gekreuzigt und eben wegen der Sünde mit ihm gekreuzigt und mit ihm auch wieder auferstanden. Und so leben wir. Und jetzt sind wir Diener der Gerechtigkeit. Wir stellen unsere Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit zur Verfügung, hat hier der Paulus geschrieben. Also frei vom Gesetz heißt auch frei von der Sünde. Und vielleicht hast du es schon gemerkt, das ist das Hauptthema in den neutestamentlichen Briefen. Um das geht es vorrangig. Das ist das Allerwichtigste. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist diese freimachende Botschaft, die Jesus gebracht hat, wo er gesagt hat, ich mache euch frei durch die Wahrheit, weil das die Wahrheit ist. Das Gesetz, das gab den Leuten die Erkenntnis, dass sie Sünder sind, an dem hat man so festhalten können, aha, wenn ich das und das tue, habe ich gesündigt. Ah ja, das habe ich getan, bin ich ein Sünder. Das ist das Gesetz. So ist auch heute noch, egal welches Gesetz das ist, an dem kennt man, habe ich es übertreten oder nicht. Ja, wenn du einen Richter oder einen Anwalt fragst, der hat seine Paragraphen und an dem wird festgestellt, schuldig oder nicht schuldig. Aber von diesem System sind wir herausgenommen. Also nicht von den Gesetzen dieser Welt, er hat das nicht falsch versteht, aber im geistlichen, übertragenen Sinn, jetzt habe ich gesagt. Ja, das Gesetz macht uns nicht frei von der Sünde, sondern das Gesetz tut eigentlich genau das Gegenteil. Es gibt der Sünde Kraft, durch uns zu wirken. Ja, das ist eine ganz deutliche Aussage, die uns die Bibel gibt. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3,20. Ganz deutliche, einfache Aussage. Das Gebot gibt der Sünde die Kraft und die Fähigkeit, dich zum Sündigen zu verführen und dich dazu zwingen. Darum stellen wir uns nie mehr unter das Gebot, unter das Gesetz, auch ganz egal, wer es dir aufdrücken will, wer dir das sagt, weigere dich partout unter das Gesetz zu gehen. Weil der Gerechte wird aus seinem Glauben leben und nicht, weil er Gesetz und Gebot einhält. Paulus schreibt in Römer 4,15, das Gesetz bewirkt Zorn. Ja, weil das Gesetz ist übertreten, also gibt es Strafe. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Ja, das ist eine tolle Aussage. Wo kein Gesetz ist, wenn es kein Gesetz gibt, kannst du es nicht übertreten, ganz salopp gesagt. In Christus sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Dann können wir es auch nicht übertreten. Wir haben einen Riesenvorteil als Christen. Als Christen, die von dieser freimachenden Botschaft gehört und geglaubt haben. Es gibt so viele Christen, die wissen das ja gar nicht. Oder sie sind vermischt mit Gesetz und Erlösung und ja, sind in Verwirrung gekommen. Aber das muss klipp und klar gesagt werden. Ja, das Gesetz ist Ende mit Jesus Christus. Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, und das Ende heißt Ende. Und das ist unser Riesenvorteil als Christen. Das ist die wichtigste Freiheit, die er uns schenkte. Ja, du kannst von allem möglichen Zeug frei sein, aber wenn du nicht frei bist von der Sünde und von dem Gesetz, bist du nie wirklich frei. Darum hat Jesus zu den Pharisäern eben gesagt, ich mache euch frei, wenn ihr an mich glaubt. Weil er genau wusste, sie sind Gesetzleute und sie sind unter dem Gesetz, sie sind Sünder, sie sind da gefangen von diesem ganzen System. Und auf diese Freiheit von der Sünde folgen alle möglichen anderen Freiheiten. Weil genauso die ganzen Schwierigkeiten letztendlich auf der Sünde basieren. Die ganzen Probleme, die die Menschheit hat, sind die Ursache des Sündenproblems. Vor dem Sündenfall gab es diese Probleme nicht. Ja, da kannte der Mensch nicht gut und böse. Da gab es nur gut. Die Sünde beherrscht uns nicht mehr, weil wir in Christus Jesus in dieser neuen Gesetzmäßigkeit sind. Da sind wir frei von ihrer Herrschaft. Jetzt sind wir unter der Herrschaft der Gerechtigkeit, unter der Herrschaft seiner Gnade. Jetzt ist Jesus unser Herr. Wir haben Jesus als unseren Herrn bekannt, als unseren Chef, als unseren Retter und Erlöser. Jetzt sind wir frei gemacht von der Herrschaft Satans. Wir dienen ihm nicht mehr. Wir dienen nicht mehr dem Satan. Und der Satan wiederum darf uns nicht mehr beherrschen. Er möchte das zwar gerne, aber er darf es eigentlich rechtmäßig, darf er nicht mehr. Wenn du frei bist aus dem Gesetz und von der Sünde, wenn dir das klar ist, bewusst ist, dann kann er nicht mehr. Darf er nicht mehr. Also du lässt ihn, gibst ihm den Raum. Das wäre natürlich eine Torheit. Die Freien darf der Satan nicht mehr beherrschen, berauben, knechten, anklagen, verdammen. Warum? Weil wir an die Jesu Wahrheit des Evangeliums, der Gnade glauben. Das haben wir erkannt und da stehen wir fest drauf. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Diener der Gerechtigkeit geworden, sagt der Paulus in Römer 6,18. Also das ist diese Freiheit. Darum heißt es ja, Jesus, der Sohn, macht ganz frei. Und jetzt sind wir frei und jetzt sind wir in dieser Freiheit Diener der Gerechtigkeit. Also die, die Gerechtigkeit tun, die das Gute tun, die das Wohllautende, das tun, was Gott gefällig ist. Vorher, sagt er, waren wir Sklaven der Sünde und waren wir frei gegenüber der Gerechtigkeit. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Diener geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Frucht zur Heiligkeit, also das, was wir tun, unsere Werke, das ist die Frucht. Und an den erkennt man, dass wir Heilige sind, dass wir Gerechte sind, dass wir nicht mehr Sünder sind. Oder sollte man zumindest erkennen, ja. Aber wenn jemand das erkannt hat, diese Freiheit in Christus, da wird man es erkennen. Ja, bei den Christen, die immer noch mit dem Gebot und dem Gesetz rumtun, oder eben, ob derjenige oder diejenige irgendwo was zu sagen hat oder nichts zu sagen hat und was für Kleidervorschriften das gibt und so weiter, daran erkennst du schon, da ist Gesetz noch vorn dran. Da muss man raus. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23. Wieder eine wunderbare Botschaft. Wenn wir von der Sünde frei sind, dann ist unser Lohn nicht mehr Tod, sondern unser Lohn durch die Freiheit in Christus ist ewiges Leben. Ewiges Leben in seiner Herrlichkeit. Frei von der Sünde. Das ist für mich, ja, oder nicht bloß für mich, sondern für alle Christen und für die Bibel verfasst haben, die A und O Botschaft. Ewiges Leben in Christus Jesus. Darum sagt der Paulus im Römer 8, 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Freigemacht hat sie uns von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist diese Freiheit, ja, die wichtig ist. Seine volle Gerechtigkeit wurde uns zugerechnet. Das ist also eine Aussage, die man sich immer wieder durch den Kopf gehen lassen muss, bekennen muss, weil es riesige Auswirkungen hat. Seine Gerechtigkeit, wenn ich jetzt einmal in der Bankersprache rede, ist unserem Konto gut geschrieben worden. Das ist dann plötzlich was ist auf deinem Konto eine Riesensache, die hast du dir nicht selber erarbeitet. Es ist seine Jesu Gerechtigkeit, die ist dir voll auf dein Konto gut geschrieben worden. Und deine Sünden, die vorher auf deinem Konto waren, ja, die roten Zahlen, die sind auf das Konto von Jesus überwiesen worden. Die sind weg. Er hat sie getragen. An dieser Erkenntnis sollen wir festhalten und uns nicht wieder, wie der Paulus schreibt, ein Joch des Gesetzes auflegen lassen. Also auf deinem Konto ist Gerechtigkeit gut geschrieben und deine Sünden wurden auf Jesus überwiesen. Vielleicht versteht man es so besser. Sagt der Paulus in Galater 5, 1 und 2, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Also er nennt es hier, das Gesetz, ein Joch der Sklaverei. Und wenn du dir das bildlich einmal vorstellst, ein Sklave, der irgendwo in einem Joch drin steckt, vielleicht muss er pflügen und nicht der Ochse, sondern der Sklave und sein Kollege und sie ziehen da einen Pflug durch den Acker. Es ist wirklich eine Sklaverei, oder? Und wenn er nicht richtig zieht, dann kommt der Sklaventreiber mit der Peitsche und gibt ihm noch einen mit. Es ist Sklaverei. So ist das Gesetz. Du musst. Und wenn du nicht, dann gibt's Strafe, dann gibt's Stricksen, da haben wir früher bei uns gesagt. Und dann sagt der Paulus weiter, siehe, ich sage euch, Christus wird euch nichts nützen, wenn ihr euch beschneiden lasst. Entscheide dich. Gesetz, also Beschneidung ist ein Bild fürs Gesetz oder ist eine Gesetzeshandlung. Dann nutzt dir Christus nichts. Dann bist du nicht in der Freiheit, dann bist du wieder unter diesem Joch. Dann kannst du wieder ziehen wie ein Ochse. Aber Jesus hat Freiheit ausgerufen. Christus wird dir nichts nützen, wenn du unter dem Gesetz bist. Ist ja schlimm, oder? Da lässt sich der für dich kreuzigen, aber es nützt dir nichts. Es ist, wird nicht wirksam für dich. Also raus aus dem Gesetz, raus aus diesem System des Gesetzes. Das ist auch die Amtskirchen so mit ihren ganzen 10 Geboten und Beichten und allen möglichen Dingen, die sie den Menschen aufgelegt haben. Die haben den Leuten wieder ein Joch aufgebunden. Nennen sich christliche Kirchen, sind aber eigentlich keine, weil er wird ihnen Christus nichts nützen. Dann kann man noch so oft von Christus reden, wenn der Christus drin ist im Paket, dann funktioniert es nicht, wenn es auch auf dem Paket draufsteht. Der Paulus nennt es ein Joch der Sklaverei und da müssen wir raus, weil es ist Sklaverei. Wenn du dir mal das ganze Gesetz ein bisschen anschaust, oder naja, tu es lieber nicht. Weil da wirst du sowieso ganz crazy, wenn du das liest, was die alles müssen und welche Auswirkungen das hat, wenn sie es nicht tun, auch furchtbar. Stell dir mal vor, du müsstest das alles einhalten. dann kommst du auf die Idee, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das ist chancenlos. Gott sei Dank, wir sind der Sünde gestorben, weil wir mit Jesus gekreuzigt wurden. Ja, nicht wir sind gekreuzigt, sondern er wurde an unserer Stelle gekreuzigt. Das ist genauso viel, als wären wir gekreuzigt worden. Und dann sind wir mit ihm auch gestorben und begraben und auch wieder auferstanden. Freigesprochen von der Sünde. Die Sünde kann dir nichts mehr anhaben, weil für die Sünde bist du tot. Die ganze Sünde wurde am Leib Jesu gerichtet. Das muss ein Christ wissen und erkennen. Es ist alles verurteilt. Ja, die Sünden sind schlimm. Es gibt furchtbare Sünden, was manche Menschen anderen Menschen alles angetan haben. Und das rechtfertigt ja nichts. Ja, das ist es. Schön drüber reden, ja, vergeben wir halt einfach einmal, dann wird es wieder so. Nein, die Sünde ist schlimm und die Sünde muss gerichtet werden. Ganz logisch, ganz klar. Aber für uns wurde sie an dem Leib Jesu gerichtet, gestraft und dann wird sie nicht mehr auf uns gelegt und werden nicht wir gestraft. Sonst würde ja diese eine Sünde zweimal gerichtet und das darf nicht sein und kann nicht sein. Wenn jemand Jesus ablehnt, dann wird die Sünde an seinem Leib selber gerichtet. Na, dann geht er halt in die ewige Verdammnis. So hart es jetzt klingt. Aber jeder bekommt die Chance, jeder hat die Chance, Jesus als seinen persönlichen Retter und Erlöser anzunehmen. Wenn du mal irgendwo ein Kreuz hängen siehst, an der Wand oder jemand hat sich ein Kreuz umgehängt da, das ist auch ganz modern, ne? Dann denk dran, da hängt es nicht unbedingt. Ja, es hängt Jesus dort an dem Kreuz, okay. Aber für dich muss es heißen, da hängt meine Sünde dran. Die hängt dort, die wurde dort gestraft. Meine Sünde, weil Jesus für mich zur Sünde wurde, hängt an diesem Kreuz. Ich trage die Sünde nicht mehr auf meinem Rücken und nicht in meinem Herzen. Die Sünde hängt an diesem Kreuz. Ein für alle Mal. Römer 6:6-7 sagt, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Ja, das müssen wir erkennen, schreibt er hier, dass das geschehen ist. Der alte, der sündige Mensch mit ihm gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Also unser Leib ist der Sünde abgetan, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das sind diese Aussagen des Neuen Testaments. Das ist ein Maßstab für uns. Ja, freigesprochen von der Sünde. Sie hängt dort am Kreuz, deine Sünde, deine Sündennatur und jegliche Sünde, die du jemals begangen hast, hängt dort. Dort wurde sie gestraft. Darum kann man aus dieser Schriftstelle verstehen, wo wir vorher gehört haben, halte dich der Sünde für tot. Aber das ist die Wahrheit. Du bist der Sünde abgestorben. Du bist tot für die Sünde. Und so viele Christen halten sich für einen Sünder. Ja, hängen sich ein Kreuz an die Wand, hängen ein Kreuz um den Hals. Aber sie haben dieses Evangelium vom Kreuz nicht verstanden, was das eigentlich heißt. Und dann heißt der Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Das ist ein Gebet für einen, der sich bekehrt, ja. Aber für jemanden, der von Neuem geboren ist, der mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden ist, ist das kein Gebet mehr. Das zeigt mir, der hat das Evangelium vom Kreuz und diese Gnade nicht verstanden. Also da am Kreuz hängt deine und meine Sünde. Und damit bist du und ich freigekauft worden. Freigekauft von der Sünde und all ihren Folgen. Drum kann und soll sie uns auch nicht mehr beherrschen. Jesus hat uns freigekauft, hat uns freigemacht. Ich muss immer sagen, hätte die Menschheit doch das erkannt. Es gäbe keinen Krieg, es gäbe keinen Terror, keinen Mord und Totschlag, keinen Streit, keine Scheidungen, kein was weiß ich alles Schlimmes. Es gäbe es nicht. Aber sie haben ihn abgelehnt. Und so viele lehnen auch heute Jesus ab und dieses Evangelium ab. Sie nehmen lieber das falsche Evangelium, das Gesetzevangelium, könnte man es vielleicht bezeichnen, dieses vermischte Zeug. Aber da wird ihnen Christus nichts nützen. Drum ist die Menschheit da, wo sie ist. Frei von der Herrschaft der Sünde bedeutet nämlich auch frei von Satan und all seinen Werken. Ja, dann kann er dir nichts mehr. Er kann dir nichts mehr anhaben, wenn du frei von der Sünde bist. Weil die Sünde war es, die ihm Zugang gegeben hat, dich zu berauben, dich zu stehlen, zu verführen und sonst was. Aber wenn du frei bist von der Sünde, wenn du das erkannt hast und das auch proklamierst, dann schlägst du dem Satan ein für alle Mal die Tür vor der Nase zu. Ja, dann rennt er vielleicht gegen die Tür und holt sich eine blutige Nase, aber weiter kann er nicht. Diese Freiheit von der Sünde heißt auch dann Freiheit von Krankheit, vom Fluch, von der Armut, jeglichem Mangel, von allen Unfrieden und Stress, von Ängsten, von Ablehnung, von Geiz und Unzucht und Unwissenheit und von all diesen ganzen dummen Dingen, die der Zeitgeist heutzutage den Menschen vorgaukelt, was noch alles tun müssen. Das nennt man Zeitgeist, aber wir brauchen nicht den Zeitgeist, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, weil die Wahrheit macht frei. Diese zwei Dinge sind es. Diese Wahrheit des Evangeliums und der Geist, ja, nicht der Buchstabe, sondern der Geist. Wenn der Heilige Geist dir die Schriften des Neuen Testament Dinge offenbart, dann funktioniert das. Wenn du ohne den Geist in die Bibel reingehst, dann wird es kompliziert. Dann verstehst du schon viel nicht, dann wird vieles falsch verstanden, falsch ausgelegt. Da kommt einfach nichts Gescheites dabei raus. Darum brauchst du diese beiden Dinge. Die Wiedergeburt, dass dein Geist lebendig ist, gesalbt mit Heiligen Geist und dann in die Bibel, die das, der Heilige Geist dann lebendig macht. Ja, und wenn all diese Dinge in deinem Leben noch da sind, Fluch, Armut, Angst und keine Ahnung, das Ganze, was jetzt schlecht ist, dann musst du einfach noch ein bisschen an deiner Erkenntnis drüber, an deinem Glauben drüber arbeiten und feilen. Ja, deine biblische Erkenntnis und die stärkere Füllung mit Heiligen Geist, dann werden sich diese Dinge in deinem Leben nach und nach auflösen, weil sie kein Recht mehr haben. Sie haben einfach kein Recht mehr. Diese Dinge, die der Satan initiiert hat, haben kein Recht mehr und keine Möglichkeit mehr, weil die Sünde mit dir, der du der Sünde tot bist, nicht mehr anbeißen kann. Also denke mal drüber nach, wo bin ich noch in Gebundenheit, wo sind Punkte in meinem Leben, wo ich frei werden will, was mich schon nervt, diese Unfreiheit. Und dann geh zu deinem Jesus und bitte ihn um Freisetzung. Erinnere ihn, dass er gesagt hat, wenn der Sohn euch frei macht, macht er ganz frei. Und er wird es tun. Ja, vielleicht zeigt er dir Dinge, wo du mal falsch liegst oder noch falsch denkst, falsch handelst und sagt, ey, dann machst du das anders und dann kommt die Freisetzung ganz automatisch. Jesus möchte, dass du und ich und jeder Christ frei ist. Ja, er sagt nicht, den einen mache ich frei, den anderen lasse ich in der Sklaverei. Nein, er möchte, dass alle frei sind. Aber wir Christen müssen das verstehen, dem glauben und wissen, das Gesetz ist mit Jesus Christus zu Ende. Ja, der Sünde sind wir gestorben. Der Sünde halten wir uns für tot. Die kann uns nicht mehr andocken. Wir sind gerecht durch Glauben und wir sind Gerechte und keine Sünder. Und er macht dich frei und dann kannst du ihm auch nachfolgen. Du kannst sogar Jesus nachfolgen, wenn du von dem ganzen Zeug frei bist. Dann bist du frei von diesem Leistungsdenken, von einem Leistungsdienst, ich muss jetzt Gott dienen, sondern du wirst ihm freiwillig dienen. Das ist ein Liebesdienst, weil du diese Gnade, diese übergroße Gnade, die er dir geschenkt hat, erkannt hast und du bist dankbar und deshalb dienst du Jesus, weil du ihn liebst. Nicht weil du musst und weil du dir was verdienen musst und weil du sonst gestraft wirst und weil du sonst keinen Lohn bekommst, also egal was manche Menschen meinen. Nein, du dienst ihn, weil du ihn liebst, weil du erkannt hast, was er eigentlich für dich getan hat, weil du erkannt hast, da am Kreuz, da hing meine Sünde, meine schlimmsten Dinge hängen dort am Kreuz. Das hat er getan. Und dann dienst du ihm aus Liebe und dann macht es Freude, Jesus zu dienen. Jesus zu dienen, weil man muss, macht nicht gerade so viel Spaß. Noch dazu, wenn es vielleicht dann Gegenwind gibt und du vielleicht verspottet wirst, weil du immer mit deinem Jesus da daherkommst, so ungefähr. Aber wenn du ihm freiwillig dienst, weil du ihn liebst und weil du erkannt hast, was er eigentlich für dich getan hat. So viel kannst du für ihn gar nicht tun, was er für dich getan hat. Dann macht es Spaß. Dann ist es einfach eine wunderbare Sache, eine freiwillige Sache. Wenn du dir mal vorstellst, du hast einen Beruf, der dir Spaß macht, dann gehst du mit Freude in die Arbeit, dann gehst du mit Elan dran und das gefällt dir. Oder ein Hobby, da geht dein Herz auf und das tust du mit Leidenschaft. ist doch viel was anderes als wie, oh, muss ich schon wieder in die blöde Arbeit gehen. Oh mein. Nein, genauso ist es mit diesem Jesus. Und das ist diese wahre Freiheit. Und ja, diese Freiheit gibt er dir, weil du glaubst. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Echter Glaube. Ein religiöser Glaube, der nützt dir nichts. Ein echter Glaube, der sich in deinen, ja, haben wir wieder beim Glaubensgehorsam, ausdrückt, der sich in deinen Taten ausdrückt, in deinen Reden ausdrückt, das ist echt. Ja, und das ist die Voraussetzung und das schafft diese Freiheit und das schafft dir eine Verbindung, eine Beziehung mit Jesus. Und das ist ganz was anderes wie irgendeine tote Religion. Am Sonntag musst du in die Kirche gehen, da musst du dieses und jenes nachplappern. Wenn du nicht in die Kirche gehst, musst du das beichten. Keine Ahnung, was noch alles für Dinge gibt, was uns im Religionsunterricht alles gelehrt wurde. Diese Festtage müssen wir einhalten und jene Wallfahrten machen und keine Ahnung, was noch alles gibt in den verschiedensten Religionen. Das musst du gar nicht. Hab Gemeinschaft mit deinem Jesus und es ist gut. Herr Gott sagt im Psalm 91 durch den Psalmisten ab Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und wen meint er hier? Dich und mich, die glauben. Weil wir an ihm hängen, rettet er uns, schützt er uns, weil wir seinen Namen angerufen haben. Und da antwortet er und wenn Not ist, ist er Gewehr bei Fuß. Und er sagt hier, ich befreie diesen jenen, der an mir hängt. Und dann bringe ich ihn auch noch zu Ehren. Das ist doch eine großartige Sache. Der Herr macht dich frei und er ehrt dich vor den Menschen. Und im Vers 16 sagt er, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Eine großartige Verheißung. Und diese Verheißung ist wahr. Sie erfüllt sich in Christus Jesus. Sie erfüllt sich im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, weil du hängst an ihm. Er hat nicht geschrieben, weil du das alles so eingehalten hast, was das Gesetz gefordert hat, sondern er sagt, weil er an mir hängt, ja, weil er mich liebt, weil er mit mir zusammen ist, sagt Jesus. Darum befreit er die Seinen, ja, weil sie im Bund mit ihm stehen. Und so ist sein Geist, der wirksam wird und macht frei. Ja, es ist diese Freiheit in Christus Jesus. Wie sagt der Paulus im 2. Korinther 3,17, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ja, der Geist des Herrn ist aber nicht da, wo das Gesetz ist. Und wo die Sünde ist, ist er auch nicht. Aber da, wo Gerechtigkeit ist, da ist er. Und dann macht er frei. Er offenbart die Wahrheiten und die Wahrheiten schaffen Freiheit, Erkenntnis und Freiheit im Geist. Und wenn dein Geist frei ist, wirkt sich das aus auf deine Seele und auf deinen Leib und auf das ganze Umfeld deines Lebens. Dann bringt der Heilige Geist diese Wahrheit mit deinem Geist zusammen und das, ja, das ist diese Mischung. Seine Wahrheit und dein lebendiger Geist, das macht dieses, das alles lebendig. Ja, dann macht es einfach Freude. Es gehört zusammen. So werden Christen frei. Und zum Abschluss habe ich hier noch etwas, wo der Paulus warnt, in den Galaterbrief steht es, er sagt ihnen so, seid vorsichtig, denn falsche Brüder, religiöse, gesetzliche Leute lauern darauf, dich wieder unter das Gesetz zu bringen und damit unsere Freiheit in Christus zu zerstören. Ja, diese Warnung schreibt der Paulus, ich lese jetzt diese drei Verse noch einmal komplett vor, damit ihr seht, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, schreibt der Paulus Galater 2 ab Vers 3. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde der Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Also der Titus war ein Heide und er wurde nicht gezwungen, unter das Gesetz Ein Grieche, er wurde nicht unter das Gesetz gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und das hat er hier angeführt, weil eben falsche Brüder in die Gemeinde gekommen sind, die gesagt haben, den müssen wir beschneiden. Die haben sich eingeschlichen, sagt er, eingedrungene falsche Brüder, die haben sich eingeschlichen in die Gemeinde, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns wieder in Knechtschaft brächten. Also wieder unter das Joch des Gesetzes bringen. Aber Vorsicht! Und dann sagt er, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben. Absolut nicht. Er hat klipp und klar gesagt, nicht nachgeben, nicht sich dem unterstellen. Ja, nicht. Warum? Damit die Wahrheit des Evangeliums bei uns bleibt. Und wenn du dem nachgibst, dann gibst du die Wahrheit preis für die Lüge. Und dann machst du dem Feind die Tür wieder auf. Also solchen Lehren dürfen wir nicht nachgeben. Da müssen wir knallhart widerstehen. Unbedingt. Das ist ja so oft passiert. Und dann sind Gemeinden, die gut dran waren, wieder zurückgefallen ins Gesetzliche, in so ein Mischevangelium. Und der Tod hat Einzug gehalten. Es ist nicht mehr lebendig. Wir machen zwar noch alles so, wie man es ursprünglich gelernt und getan hat, aber das geistliche Leben ist abgestumpft und das ist ganz schlecht. Also da muss man wirklich knallhart widerstehen und dann kann es passieren, dass die Leute sagen, ja, ihr seid aber lieblos, bei euch darf man überhaupt nichts sagen oder so. Das hat nichts mit lieblos zu tun, sondern es hat mit viel Liebe zu tun, weil da muss man die Liebe einsetzen gegen das, was eigentlich die Leute in Knechtschaft bringt. Es ist doch eine ganz liebe Sache, wenn ich Leute bewahre, dass sie nicht in Knechtschaft kommen, oder? Und da muss man dann wirklich einfach knallhart widerstehen und das nicht zulassen. Weil das Evangelium des Glaubens, Gerechtigkeit aus Glauben, Evangelium der Gnade, Erlösung vom Kreuz, dein Blut, das ist die zentrale Botschaft, das ist die Wahrheit. Und da darf man nichts anderes hineinmischen, weil Jesus gesagt hat, ein bisschen Sauerteig. Der durchsäuert gleich den ganzen Teig, so Stück für Stück. Und wie gesagt, wenn der Sauerteig einmal drin ist, dann fängt das Arbeiten an. Das ist Gift für eine Gemeinde im Neuen Testament. Also wehren wir uns ganz partout gegen solche gesetzlichen Lügen und Lehren und Zeug, weil wir sind gerecht aufgrund unseres Glaubens an Jesus, an dem, was er getan hat. Also denke mal, diese zwei Dinge immer wieder drüber nach, wo mit dem Konto seine Gerechtigkeit ist dir überwiesen worden und deine Sünden sind ihm überwiesen worden. Und wenn du ein Kreuz siehst oder dir vorstellst, dann weißt du, dort am Kreuz, da hängt meine Sünde. Die habe ich nicht mehr am Rücken. Die hängt dort und da ist geblieben, die ist dann eingegraben worden. Ja, mit ihm begraben, fertig, aus, Schluss. Christus ist des Gesetzes Ende. Das sind so diese Schlüsselaussagen. Gut, habe ich noch was? Sonst höre ich dann auf. Ja, diese Warnung, die der Paulus hier, die Galater, ausspricht, die ist für uns heute so wichtig. Ja, weil die Christenheit ist noch so stark von diesem religiösen, gesetzlichen, weltlichen Gedankengut infiltriert, von diesem Sauerteig. Das merkt man nicht gleich so offensichtlich, weil alle so reden, alle so denken, alle es so machen, da muss ja richtig sein. Und deshalb sind viele Christen einfach nicht frei, so wie sie eigentlich sein sollten oder wie sie sein könnten. Ja, da gibt es Widerstände. Wenn du mit dieser freimachenden Botschaft antrabst, dann gibt es Widerstände, da schwimmst du gegen den Strom. Das heißt, die Botschaft vom Evangelium schwimmt gegen den Strom, gegen den allgemeinen christlichen Mainstream. Und das ist manchmal schwierig. Und manchmal muss man sich zurückziehen und die einfach machen lassen, weil sonst wirst du mitgerissen von diesem Strom. Aber lass dich nicht mitreißen. Ja, dieser Sauerteig, dieser Mainstream, dieser christliche Mainstream, bremst die Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn. Und dann ist die Gemeinde eben ohne Herrlichkeit und ohne Wirkungen des Geistes. Und das ist einfach nicht gut. Also Jesus, der Sohn, macht frei. Der Brief der Wille, er macht frei und er macht jeden frei, der ihn anruft, der es will. und der sich mit der Wahrheit auseinandersetzt und die Wahrheit hinsetzt, den Sauerteig losbringt, dann macht er frei. Ja, die Bibel spricht von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, und da wird, früher oder später wird die ganze Schöpfung sogar noch frei gemacht von dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit. Ja, das sagt unser Paulus im Römer 8, 20. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Also der Satan, der Tod hat sie unterworfen, aber auf Hoffnung hin, ja, wird sie wieder freigemacht. Die Schöpfung hat die Hoffnung, frei zu werden von der Vergänglichkeit, von dieser Nichtigkeit und dieser Sinnlosigkeit eigentlich. Er schreibt hier weiter, dass selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also die Schöpfung kämpft noch. Aber die möchte auch frei werden. Weil wer will schon unter dem Joch der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit und des Todes sein? Aber da hat Jesus auch bezahlt und der Tag X kommt, da wird die ganze Schöpfung davon frei gemacht und es wird alles wieder hergestellt, wie es am Anfang war. Und wir sind da mit dabei. Wir sind schon voraus, wir sind schon in dieser Freiheit. Und die Schöpfung folgt uns nach. So, und jetzt wollen wir unseren Jesus noch preisen.